wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wir haben heute eine etwas andere Folge als normal. Wir haben die Ehre gehabt, bei der 200. Folge des Hockey O'Clock Podcasts ein Teil der Show zu sein und ein eigenes Thema vorzubringen. Dementsprechend sind wir dem Ganzen natürlich nachgekommen und haben zum Thema gemacht, ob Linz eine Torhüter-Talenteschmiede ist. Das Gespräch wurde in der Linzer Tabakfabrik, besser gesagt in der Brauerei des Linzer Bier, aufgezeichnet vor Publikum, etwa 100 Leute. Und das hören Sie jetzt. Viel Spaß und gute Unterhaltung.
Servus und herzlich willkommen zum dritten Gesprächsteil des heutigen Abends. Dadurch, dass dieser Gesprächsteil erstmalig auch Teil des Hockey O'Clock Podcasts sein wird, habe ich einerseits die ehrenvolle Aufgabe, dieses Gespräch zu führen, und andererseits muss ich mir natürlich kurz ein bisschen vorstellen für alle Hörer zu Hause. Mein Name ist Markus Prinz, ich bin 35 Jahre alt und in der 20. Saison Eishockey Zuschauer, Anhänger, Fan, und mittlerweile habe ich es zum Beruf gemacht. Seit 13 Jahren bin ich für die Oberösterreichischen Nachrichten tätig, ursprünglich geheuert von meinem ehemaligen Chef als Live-Ticker-Schreiber, und wir haben das Angebot ein bisschen ausgeweitet, würde ich sagen, und just am Ende, kurz vor der Corona-Pandemie, habe ich beschlossen, ja, wir brauchen jetzt da einen Podcast. Und war dann am Anfang relativ schwierig zum Umsetzen. Umso mehr freut es mich, dass wir mittlerweile 85 Folgen im Kasten haben und heute die Sternstunde des Podcasts eigentlich haben, Teil dieser Show sein zu dürfen. Danke dafür. Ich weiß natürlich nicht, was den Martin Pfanner im Dezember geritten hat, wie er mir diese Aufgabe oder dieses Angebot gemacht hat, hier diesen Teil zu füllen. Konnte eine besoffene Geschichte gewesen sein. Ja. Warum? Ich habe weder das sprachliche Niveau dafür, an deine Leistungen anzuknüpfen. Ist hart, dass man das sagen muss, gegenüber einem Xieberger. Ja. Was? Sagt er was dagegen, oder was? Okay, ich hab mal lange den Kopf zerbrochen, worüber wir heute reden könnten, und bin eigentlich zum einzig wahren Thema gekommen. Es hat in den letzten Wochen einige Meldungen gegeben, die dieses Thema befeuert haben. Aus Linzer Sicht sehr erfreulich war, dass Martin Reder sein Debüt in der Kampfmannschaft gefeiert hat, im Auswärtsspiel gegen Tschechisch Fair war. Es ist bei Gott nicht die einfachste Destination zu spielen. Er hat es gut gemeistert. Und die Fragestellung, die ich davor schon im Kopf gehabt habe, und das hat dann wirklich den Ausschlag gegeben, dass dieses Thema aufzugreifen, ist Linz eine Torhüter-Talenteschmiede? Und deswegen habe ich mir hier diese beiden Männer zur Verstärkung geholt. Einerseits ist es... die Leute hier kennen sie natürlich, die Leute im Podcast werden wir sie jetzt kurz vorstellen. Einerseits handelt es sich um den dreifachen österreichischen Meister, Thomas Hönekel.
Grüß euch.
Und andererseits handelt es sich um den seit Sommer Stanley Cup Champion, Jürgen Penke.
Danke, grüß euch.
So, wir starten mit einem lockeren Einstieg. Thomas, ich fange mit dir an. Wenn du den Jürgen Penker mit drei Eigenschaftswörtern beschreiben müsstest, Was wären das?
Akribisch, offen für Input und sehr erfahren trotzdem auch, obwohl er jetzt nur erst seit knapp einem Jahrzehnt coacht, aber er hat schon ein bisschen was, das er weitergeben kann.
Okay, okay. Das klingt überzeugend. Jürgen, die Retourkutsche.
Oh, holy fuck. Okay, eins über den Thomas muss man sagen. Wenn er einmal geht, muss man den Mund extra noch einmal erschlagen. Nein, der Tom ist ein sehr lustiger Mensch. Sehr ein lauter Mensch, aber zugleich auch sehr ein ruhiger Mensch.
Ja, das musst du erzählen. Ein Beispiel.
Ja, er weiß sich irgendwo trotzdem anzupassen. Er hat eine sehr offene und eine laute Phase, sage ich mal, in der Kabine, aber weiß auch, wann es genug ist und wann er sich auf seine Sachen konzentrieren muss.
Also professionell und lustig.
Ja.
Ja, so wünscht man sich wahrscheinlich einen Goalie.
Und das wahrscheinlich das Wichtigste, ja, das Herz an der richtigen Stelle.
Okay.
Jürgen, wenn ich das richtig ausgesucht habe, du bist seit 2015/16 Torhütertrainer der Blackwings oder im Goalie-Department der Blackwings und der Jugendorganisationen. Da hast du deine Arbeit aufgenommen. Mit welcher Vision bist du da nach Linz gekommen? Du hast ein Jahr davor, hast noch in der Schweiz gespielt. Was hat dich dann dazu bewogen und mit welchem Credo bist du angetreten?
Puh, wäre jetzt eine lange Story, ganz kurz. Also ich war in der Schweiz schon tätig als extra Ausländer. Mir hat der Tormann-Trainer von dort, den habe ich sehr gut gekannt, der hat mich angerufen und hat gesagt, du willst nicht herkommen, wir haben zwei junge Torleute, wir hätten gern, dass du kommst und denen ein bisschen auch den Weg zeigst, wie man als Profi lebt. Ich war doch schon ein bisschen älter, bin dann in die Schweiz gegangen und ja, es hat sich dann alles so ergeben, dass ich war der extra Ausländer, habe nicht gespielt und bin dann, der Trainer ist dann entlassen worden, also der Head Coach und der Assistant Coach und der Tormann-Trainer haben eigentlich übernommen und somit bin ich dann ein bisschen mehr noch in das Tormann-Training reingekommen, habe dann schon Video gemacht bei den Spielen in der Schweiz und so und das war voll interessant, weil ich war auf einer Seite war ich jeden Tag am Eis und war Tormann und auf der anderen Seite habe ich dürfen bei den Spielen schon ein bisschen ins Coaching reinschnuppern und ja, wo ich dann dahergekommen bin und da möchte ich mich bedanken bei voll vielen Leuten, aber der Uzi war da und ich war dann da in Linz mit dem Phil noch und habe noch ein bisschen trainiert im Sommer und habe dann ein Angebot gehabt von der DEL und bin in der Früh aufgegangen trainieren und der Uzi war dort und wir haben mal gequatscht und er war dann eigentlich der, wo zum Bertel gegangen ist und gesagt hat, du, wieso nehmen wir nicht den als Dormann-Trainer? Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mit dem Christian zusammengesessen bin und schlussendlich habe ich mich dann für Linz entschieden, weil es ist meine Heimat. Ich habe da jahrelang gespielt. Ich bin auch jedes Jahr, wo ich im Sommer im Ausland gespielt habe, bin jedes Jahr im Sommer daher zurückgekommen, habe mit dem Phil trainiert, habe da gewohnt und darum, ja, ich bin jetzt da, habe da Haus gebaut und das ist meine neue Heimat. Und darum habe ich mich für Linz entschieden, weil ich gedacht habe, das passt gut, dass man da was aufbauen kann.
Ich habe mir so ein bisschen angeschaut. In den 9 Jahren ist ziemlich viel weitergegangen. Wir werden noch dazu kommen. Wir wollen nur eine kurze Bestandsaufnahme machen. Was waren zum Zeitpunkt deines Amtsantritts, was waren die Player am österreichischen Torhütermarkt? Wo sind Torhüter produziert worden, die dann das Liga-Format gehabt haben?
Zu der Zeit?
Zu der Zeit. Klagenfurt?
Klagenfurt wahrscheinlich.
Villach,
ja, mit dem Kirsche.
Salzburg?
Salzburg glaube ich noch nicht so. Nein.
Wien?
Ich würde sagen, auch noch nicht so stark, sage ich. Aber ja, ich würde sagen, die großen zwei waren die Kärntner Vereine.
Ist es nach wie vor so, dass die Kärntner Vereine produzieren oder ist es weniger geworden?
Ich weiß nicht, ob es weniger geworden ist, aber ich glaube schon, dass Salzburg eine sehr gute Arbeit macht mit Markus Kirschbaumer. Aber es ist immer noch natürlich viel auch Klagenfurt, bringen immer wieder da Leute raus, ja.
Dabei belassen wir es einmal, wir behalten das im Hinterkopf, wie die Situation damals war. Thomas, du bist 2021 nach Linz gekommen, mit welchen Erwartungen?
War schwierig, ganz einfach. Ich war wieder näher an zu Hause, ich war viel unterwegs. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann unsere Tochter schon gehabt und Linz hat mich schon immer irgendwie gereizt gehabt als Verein. Ich wollte nie da spielen, als Auswärtsmannschaft. Und habe mir gedacht, vielleicht ist es als Heimmannschaft dann ein bisschen angenehmer. Und
ist es?
Ja. Absolut. Aber nein, Linz war in einer schwierigen Situation zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann entschieden habe. Und das reizt dann trotzdem nicht mehr. Wie kann man was in die Waagschale bringen, um einen etablierten Verein wieder dahin zu mithelfen, dort wohin zu bringen, wo er eigentlich hingehört?
Wir nähern uns der Problemstellung an. Hat Österreich insgesamt aktuell ein Torhüterproblem?
Ja. Ich meine, wir haben es uns jetzt gerade selber bewiesen, indem wir jetzt einen Tollwannen einbürgert haben. Und ich schätze mal, dass das auch bis zu einem gewissen Punkt das widerspiegelt, aus was für einer Perspektive, dass man das sehen will. Ihr als Spieler seht das wahrscheinlich anders wie Vereine oder wie Nationalteam oder Verband. Aber ein Problem haben wir definitiv. Wie es gelöst wird, keine Ahnung.
Du hast es angesprochen, es geht um den Verband, ums Nationalteam. Mhm. Die haben den Ate Tolvanen eingebürgert. Was glaubst du, wir haben vorhin schon, und da sage ich herzliches Danke an Gerd Prohaska, dass wir das Thema schon andiskutiert haben.
Vierfacher
österreichischer Meister. Ja. Applaus. Der Pfanner ist da hinten, ich habe nur sein Shirt. Genau. Der Verband sieht offenkundig auf der Torhüterposition Handlungsbedarf. Inwiefern wirkt sich jetzt die Einbürgerung auf dich selbst und deine Teamkarriere aus?
Nationalteamkarriere?
Ja.
Ich schätze mal, dass es das relativ schwierig macht. Auf der anderen Seite ist das genau der Punkt, wo man vorher schon kurz einmal so ein paar Ausschnitte gehört hat. Man kann halt auch mit Jüngeren in der Rolle des dritten Torhüters auf so ein Turnier fahren und jemanden heranführen. Also ich war ja sehr, sehr positiv überrascht, aber nichtsdestotrotz sehr überrascht, dass ich den Anruf bekommen habe, als Karriere-Backup mit 34, 35 Jahren jetzt zu einer AWM zu fahren.
Du sprichst die vergangene AWM in Prag an.
Genau.
Du hast aber leider keine Partie absolvieren dürfen.
Ja, das war den guten Leistungen von David Kicker da verschuldet, weil der hat wirklich eine sehr stabile WM gespielt und hat uns eigentlich in fast allen Spielen eine Chance auf einen Sieg gegeben, was man als trotzdem, muss man realistisch bleiben, als Underdog-Mannschaft wie Österreich bei einer AWM in so einem Pool, das wir letztes Jahr gehabt haben, absolut so ist.
Du hast das angesprochen, man hätte auch Jüngere mitnehmen können. Es gibt da nämlich einige jüngere Kandidaten, die ein Thema oder irgendwann einmal in den nächsten Jahren ein Thema für das Nationalteam sein müssen und sein können. Und deswegen, bevor wir zum Linzer Nachwuchs kommen, noch ein paar grundsätzliche Fragen. Wie wichtig ist für junge Torhüter Spielpraxis? Nämlich genau solche Spiele zum Beispiel in der WM-Vorbereitung, zum Beispiel im Verein, regelmäßige Einsätze in der Ice League, in der Alps Hockey League. Wie wichtig ist es?
Ist um und auf. Im Training schärft man die Waffe, aber man muss sie trotzdem führen lernen irgendwo. Und es sind immer andere Emotionen. Man ist mental viel befangener, wenn es dann um was geht. Und umso früher man sich an sowas herantasten kann und sowas gewohnt wird, der erste Arbeitstag in einem neuen Job ist nie leicht und es wird einfacher, auch wenn man die Schule gemacht hat. Und das ist im Endeffekt ein sehr ähnlicher Vergleich im Eishockey. Wenn du das nie darfst und dann ist das auf einmal das eine Spiel oder diese eine Vorbereitung, die deine Karriere maßgeblich verändern kann, ist es halt extrem schwer, dass man nicht nur mit dem äußeren, sondern auch mit dem inneren Druck umgehen kann.
Für solche Einsätze fehlt oftmals das Vertrauen ein bisschen. Es ist wahrscheinlich ein Henne-Ei-Problem. Wer ist schuld daran, dass es kein Vertrauen in die jungen Torhüter gibt? Weil einerseits der Cheftrainer, der wird an Erfolgen gemessen, der kann es oftmals nicht leisten, dass man Partien unter Anführungszeichen herschenkt oder einem großen Risiko oder größeren Risiko aussetzt. Andererseits muss man sagen, ohne Vertrauen wird man keine jungen Torhüter entwickeln. Und so verbaut man sich irgendwie die Zukunft. Wer ist schuld? Henne? Ei?
Schuldzuweisung will ich nicht, absolut nicht abgeben. Aber was sicher ein Faktor ist, dass Vereine meines Erachtens, gerade in der Entwicklung von Spielern, natürlich, es ist Druck, es ist Erwartungserhaltungen zu erfüllen, man muss Sponsoren befriedigen. Ich verstehe das alles. Es gibt da Zuschauer und Fans, die eine Leidenschaft für den Verein und für den Sport haben. Aber wenn man nur eine Saison in die Zukunft schaut, dann versäumt man oft Gelegenheiten, sich etwas selbst groß aufbauen zu können. Und ich glaube, das wäre mein Ansatzpunkt, dass man einfach gut genug vorausplanen kann, dass man weiß, wo kann ein Spieler, der richtig geführt und gecoacht wird, in nicht einer Saison stehen, sondern in vielleicht 2 bis 4 Jahren. Sieht man in einem 16-Jährigen ein Potenzial, hat man die richtigen Trainer oder auch die Erfahrung im Staff, dass man sowas überhaupt ausfiltern kann? Oder ist es einfach irgendeiner, den man mitnimmt, damit man gerade auf der Bank sitzen hat, wenn es dann einmal die Grippewelle gibt?
Jürgen, was ist deine Einschätzung? Ate Tolvanen im ÖEHV-Nationalteam, wird er uns vor 6 Gegentreffer gegen Kanada bewahren können?
Naja, ich möchte noch ganz kurz da was dazu adden. Ich glaube nicht, dass es nur, also es gibt viele Faktoren, warum das Problem da ist. Also wir haben in Österreich auch sehr wenige Mannschaften. Das muss man ja dazu sagen, dass wir in der Eis haben wir 8 österreichische Mannschaften, in der Alps haben wir 3. Wenn wir jetzt uns mit anderen Nationen vergleichen, haben die halt einfach viel mehr Vereine, wo da Leute sich entwickeln können. Wir haben das Problem jetzt gerade gehabt. Ich meine, ich war sehr froh, dass der Oschi hat können nach Schweden gehen. Wir haben einen Räder in der Pipeline, da kommen andere hinten nach. Aber das Problem ist, wo spielen sie? Auf hohem Niveau. Und der Sprung von U18 oder U20 in die Eis ist natürlich sehr, sehr groß. Und da gibt es ein paar, es gibt mehrere Faktoren, warum wir dort sind. Aber ich glaube nämlich nicht nur, dass das nur über die Torleute sind, sondern es ist genauso das Problem bei den Spielern. Wenn man wahrscheinlich zurückgeht im Eishockey in Österreich, wo haben sich die meisten Spieler entwickelt, war 2000, wo wir die Liga zusammengewürfelt haben und auf einmal 16 Mannschaften gehabt haben und ein Thomas Koch mit 16 oder 17 Jahren auf der HFL gespielt hat im Powerplay. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, warum wir nicht mehr so viele Spieler entwickeln, weil wir auch die Mannschaften nicht mehr haben. Und wenn man sich einmal auf der Zunge zergehen lässt, dass unser Nationalteam-Torleute und wie es jetzt gerade aktuell ist, wenn man es jetzt einmal nimmt, ist Nummer 1 und Nummer 2 spielen in einem Verein. Und letztes Jahr war es so, dass alle 3 Torleute, wo bei der WM waren, eigentlich nicht wirklich eine klare Nummer 1 sind im eigenen Land. Und das, wenn man es international anschaut, gibt es keine andere Nation, wo ein Nationalteam-Tormann, wo bei einer WM spielt, nicht in irgendeinem Verein oder irgendwo in der Welt Eishockey als Nummer 1 spielt. Und wenn man sich das einmal anhorcht, dass man von einem Tormann verlangt, dass er bei der WM gegen Kanada, Schweden, Tschechien, Slowakei spielt und dann eine Entscheidungspartie spielt, aber im eigenen Verein spielt er im Jahr 10, 15 Spiele, dann ja, man spielt mit dem Risiko. Und das haben wir, muss man ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre haben unsere Torleute für das, was sie im ganzen Jahr tun, eigentlich wirklich sehr gut performt bei der WM.
Du Du arbeitest daran. Wir gehen vom Nationalteam zum Standort Linz. Ihr beide habt ein gemeinsames Arbeitsverhältnis auf höchster sportlicher Ebene in der Kampfmannschaft der Black Wings. Und wir wollen heute aber noch etwas tiefer bohren und eben dieser Frage nachgehen, ist Linz eine Torhüter-Talente-Schmiede? Thomas, du kennst die Goalie-Departments in Salzburg, Villach, Graz, Dornbirn und Linz. Was ist in Linz anders als bei den anderen Stationen?
Anders. Es hat eine gewisse Gewichtigkeit. Man merkt, ich vergleiche das immer ganz gern, man kann mit Quantität auch zu Qualität kommen, aber aus wenig viel zu machen, beweist meistens, Talentschmiede ist immer so ein flaches Wort, finde ich. Aber das Team, das der Penks mittlerweile aufgebaut hat, die kennen sie aus, die haben ein gutes Grundfachwissen und die arbeiten gern mit ihm. Und alle Nachwuchstorhüter, die ich da in meine 4 Jahre jetzt kennenlernen, die arbeiten gern. Und das zu vermitteln, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man am jungen Spieler, gerade in einer schwierigen Phase, wenn Pubertät und alles Mögliche ins Haus steht, dass man sich auf Schiene halten kann, auf eine Art und Weise, dass man nur immer gern gemeinsam aufs Eis geht. Und ich glaube, das ist der springende Punkt da in Linz, meines Erachtens.
Was hat sich, du bist ausgebildet worden in Salzburg, was hat sich seit deiner Zeit in der Ausbildung im Vergleich zu heute verändert?
Alles. Wenn man sich jetzt dediziert mit Torhüter beschäftigt, das, was ich mit von meinem ersten Tormann-Trainer mit 18, 19 beibracht hat, schaut man sich jetzt auf einer VHS-Kassette an und sagt, ha, geil damals, ha, da wo der Coach quasi auch noch mitgespielt hat. So ungefähr, es hat kein wirkliches System gegeben. Und es wird viel umfassender gearbeitet. Fritz Kassen ist ein Goalie, das wird die Haut fangen und das reicht eben, wenn du das oft genug machst. Es wird jetzt über Video, über Trockentraining, Off-Eis, über Spielvorbereitung, Spielnachbereitung. Es ist, das nehme ich dem Jüngen jetzt weg, das ist einer von seinen läufigen Aussagen, gerade mit den Jungen, es ist ein Einzelsport in einem Mannschaftssport. Wir haben eine andere Ausrüstung, wir haben eine andere Herangehensweise und wir haben eine ganz andere Mentalität. Und um das wirklich einzusortieren können, muss man sich wirklich tief in die Materie mal begeben.
Deiner Meinung nach, ist Linz eine Torhüter-Talenteschmiede?
Das spricht auf jeden Fall, wenn man die letzten Torhüter, die der Jürgen ihn trotzdem als Coach, seitdem er angefangen hat, darf man nicht vergessen, die 18-, 19-, 20-Jährigen, das ist seine erste Generation, sein erster Schwung quasi, die er ausgebildet hat. Und alle sind gute Typen, gute Goalies und 2 von 3 sind schon im Ausland.
Genau, über die sprechen wir jetzt nämlich. Wir haben nachgeschaut und eigentlich hat es mich persönlich ein bisschen überrascht. Es gibt nämlich weitaus mehr Torhüter, die aus Linz abgegangen sind, die man so allgemein ein bisschen am Radar haben. Am Radar hat man vielleicht den Benedikt Oschkan, der in der Champions Hockey League mit den Växjö Lakers gegen Salzburg gespielt hat. Man hat den Leon Sommer am Radar, der jetzt in der
U-Sport... Ja, der Ungar Kasen, den habe ich vergessen. Ich habe einen Ungar gehabt, der in der NCAA spielt. Entschuldige.
Benny Halasch.
Genau, der ist mal gerade durchgerutscht, der ist mal gerade noch geschossen. Über den Hormon längst gerade geredet.
Auch zu dem kommen wir noch. Wie gesagt, die drei, unter Martin Reder natürlich, den wir eingangs erwähnt haben, sind die Spitze des Eisberges. Es gibt insgesamt 6 Spieler in deiner neunjährigen... Torleute, die den Weg ins Ausland geschafft haben. Thomas, du hast aufgezeigt.
Nein, ich habe da du gesagt, wir sind keine Spieler.
Entschuldigung.
Wir sind...
Hansch.
Ja. Du nicht. Ja, darf. Du nicht.
Okay. Ja, ja der Fakt. Ja, passt eh. Hat halt nicht gereicht.
Gerne.
Magst du mal einen Schluck nehmen?
Ich würde gerne ein bisschen auf die Namen eingehen, weil... allen voran ist wahrscheinlich der Benedikt Oschkan, den hast du schon erwähnt. Der ist 19 Jahre jung, spielt in der schwedischen U20-Liga, ist in der SHL, in der höchsten schwedischen Liga, bereits auf der Bank gesessen und hat einen Einsatz in der Champions Hockey League gehabt. Jürgen, wie hat sich der Benedikt entwickelt, seitdem er in Schweden ist?
Naja, der Benni war ja bei uns schon in der Alps tätig, was sehr schade ist, dass wir es nicht mehr haben, weil natürlich das genau die Phase ist, also der Sprungbrett, sage ich mal, für ihn war. Und der Benni hat letztes Jahr in der Alps eigentlich in Anführungszeichen ein schlechtes Jahr gehabt, weil er hat viele Tore gekriegt, entscheidende Tore gekriegt, wo er gern zurück gehabt hätte. Er hat große Fehler gemacht in die Spiele. Und ich habe zu ihm nach der Saison gesagt, habe ich gesagt, Benni, das war das beste Jahr, was du gespielt hast und was für die passiert ist. Weil all diese Fehler, was du gemacht hast, wenn wir von denen lernen und du mit denen umgehen kannst, wenn wir die Chance kriegen, dass du bei mir in der ersten oben oder irgendwo ins Ausland gehst oder was, wenn du die dann dort näher machst oder besser damit umgehen kannst, dann macht es aus dir einen viel besseren Tormann. Mit natürlich ein bisschen Glück, sage ich mal, das war zur richtigen Zeit, ist die Alps leider dann das Licht ausgeblasen worden. Zur richtigen Zeit habe ich dann einen Anruf gekriegt von...
Man muss jetzt sozusagen in Linz für die Steelwings, die Alps gibt es noch.
Ja, genau, die unsere Mannschaft halt, was ich meine. Und ja, es war sehr interessant, weil einen Tag bevor das rausgekommen ist, hat mich der Tormann-Trainer von Vecchia angerufen und hat gesagt, du hast nicht einen Tormann für mich, bei uns ist was passiert im Sommer und hast dann den Tormann, sage ich, nein, ich kann da keinen geben, weil der Benni ist unser Ansatzgoalie in der Alps und der Reda ist da und nein, ich habe niemanden. Am nächsten Tag in der Früh wache ich auf und kriege einen Anruf vom Phil um 10 Uhr und sagt, du weißt jetzt nicht, ich bin gerade aus dem Meeting raus, du wirst nicht glauben, was passiert ist, wir müssen die Alps zutrauen. Ich habe nicht mehr weitergeredet, ich habe aufgelegt und habe im gleichen Atemzug noch einmal in Schweden angerufen und gesagt, du, ich habe doch einen Tormann. Und somit hat er Glück gehabt. Er ist aufgegangen und ist jetzt einer der besten Torleute in der Junior League in Schweden und sind voll begeistert von ihm.
Ich habe kurz, ja, das ist ein Applaus wert. Ich habe vor unserem heutigen Gespräch ein bisschen mit ihm telefonieren dürfen. Mittlerweile ist es sogar so, dass die schwedischen U20, der Staff, die Trainer, nachfragen, ob es da in Österreich nicht mehr von dieser Sorte geben würde. Vielleicht gibt er mal der Kattel her. Wie war das Feedback aus Schweden? Oder wie ist das Feedback aus Schweden?
Ja, es war unglaublich. Also wie gesagt, er ist dann zum Probetraining hoch, 2 Tage oben gewesen. Dann haben sie ihn unterschrieben und ich glaube, ich würde sagen, 2 Monate später oder was, habe ich mit dem GM oben telefoniert und habe gesagt, und wie tut er? Und so hat er gesagt, es war so wichtig für die ganze Organisation, dass er gekommen ist. Und weil er hat gesagt, die schwedischen Torleute, die wachsen natürlich dort auf und die sind alle gut oder viele sehr gut und Draftpicks und Ding. Und er hat gesagt, dann kommt auf einmal der Österreicher aus dem kleinen Land und die waren so begeistert, menschlich, Einstellung und als Tormann, dass ja, sie haben nur Lorbeeren über ihn verbreitet.
So, jetzt muss ich kurz reingrätschen in die Live-Aufzeichnung. Wir haben bei der Live-Show leider ein bisschen einen Stress gehabt. Und deshalb haben wir darauf verzichten müssen, Audio-Beiträge von betroffenen Torhütern, mit denen wir gesprochen haben, einzuspielen. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir haben diese Einspieler natürlich schon, wir haben die Interviews mit den Torhütern geführt. Es wäre schade darum, wenn wir sie nicht ausspielen und deswegen haben wir sie jetzt in diese Folge hier hinein integriert. Wir haben Benedikt Oskan angesprochen. Er ist bereit gestanden für ein Interview kurz vor der Abreise zu einem Spiel und da hören wir jetzt rein. Ganz grundsätzlich einmal, hat Österreich ein Torhüterproblem?
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt gerade in dem Moment schaue, Lorkin, also wenn man es jetzt vergleicht mit, was halt, wo ich jetzt in Schweden bin, zum Beispiel, dass dann eigentlich in jeder Mannschaft in der LCHL ist, in fast jeder Mannschaft ist ein Schwede Ansa-Goalie. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schlechte Goalies haben in Österreich.
Warum? Was funktioniert in Linz, was vielleicht anderswo in Österreich nicht funktioniert?
Ich glaube, dass einfach in Linz ein Konzept dahinter ist, ein System, nach dem wir arbeiten.
Glaubst du, du bist ein Role Model für andere schwedische Clubs oder so, dass die zukünftig auch auf den österreichischen oder Linzer Goalie-Markt ein bisschen ein Auge haben?
Das kann schon sein. Das Einzige, was ich weiß, dass seit ich da bin, die Trainer oder Manager mich schon öfter nach österreichische Spieler oder so gefragt haben. Also ich glaube, dass einfach jetzt auch nicht nur Goalie, sondern auch generell, dass sie das meistens vielleicht nicht so am Schirm haben. Und erst dann, wenn sie sehen, okay, die können da auch mitspielen, dann schauen sie vielleicht einmal, ja, gibt es da vielleicht noch mehr, die was bei einer spielen könnten. Mhm.
Kannst du gleich deinen Bruder in Jonathan gleich mitempfehlen, oder?
Ja, der war sogar hier oben mal und hat mittrainiert mit der U18.
Wirklich? Ja, und wie ist ihm gegangen?
Ja, was er gesagt hat, richtig gut, ja.
Ja?
Ich hoffe, dass er einen richtigen Weg geht nach dem Jahr.
Was ist der richtige Weg? Gleich Schweden? Oder zuerst nur, weil er könnte ja weiterhin U20 spielen, oder?
Ja, ich glaube, wenn man schlau ist, schaut man, dass man so früh wie möglich ins Ausland geht.
Wenn du das nur mal machen könntest, würdest du wieder nach Schweden gehen?
Ja.
Also das ist absolut der richtige Schritt gewesen zur richtigen Zeit.
Ja. Ja.
Oder wird es den Schritt früher gehen?
Das weiß ich nicht. Also eigentlich so, wie es mir jetzt geht, würde ich eigentlich sagen, dass das perfekt war, weil ich glaube, ich will Linz mit dem Banker und mit Gernot Wegerer einfach ein Goalie-Umfeld gehabt, das, was man einfach, glaube ich, schwer irgendwo anders findet. So wie wir Goalie-Training haben in Linz, ist, glaube ich, auch, wenn man es jetzt mit Schweden vergleicht, auf richtig hohem Niveau.
Reden wir ganz kurz über deine Saison. Wie zufrieden bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Ich würde sagen, eigentlich 9.
Recht viel weniger hätte ich mir jetzt auch nicht erwarten können, oder? Weil, absolutes Highlight war wahrscheinlich der Champions Hockey League Einsatz, oder?
Ja. Weil ich glaube, für 8 wäre zu untertrieben, weil man denkt, was ich nur hätte machen können, dass es besser wäre. Und für 10 hätte ein Golden nicht gefällt bei der Weltmeisterschaft.
Wir sprechen über einen weiteren Goalie, der auch im Ausland spielt, Leon Sommer. Er ist quasi der Vorgänger von Benedikt Oschgern in der Alps Hockey League gewesen, bei den Steelwings. Er ist 22 Jahre alt und spielt sein zweites Jahr in der U-Sports Liga. Er ist an der Trinity Western University beheimatet und hext sich in einer eigentlich unterlegenen Mannschaft regelmäßig in die Highlight-Reels der Liga. Was nimmst du von ihm wahr?
Ja, es ist auch voll interessant, weil alle Torleute, ist wurscht, ob es die Ungarn sind oder der Benny oder der Leon, wir sind ständig in Kontakt. Also es passiert voll oft, dass er SMS kriegt, du kannst mir noch das letzte Spiel anschauen, wo ich gespielt habe, irgendwas passt gerade nicht oder irgendwas funktioniert gerade nicht. Also wir sind ständig im Austausch, auch mit den Torleuten, wo näher mal bei uns sind, jetzt in Linz. Aber es sind meine Burmen, wenn ich das so sagen darf, weil, ja, wie gesagt, der Benny Oschgern ist jetzt wie alt, 19, wo ich das erste Mal aufs Eis gegangen bin, war er 10 Jahre alt und darum, das sind meine Burschen und es ist auch voll schön für mich, dass ich mit allen noch immer in Kontakt bin.
Wie ist das Feedback? Gibt es Feedback von dort?
Na, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn du als Tormann im Ausland nicht gut bist und nicht produzierst, sage ich mal, oder auch nicht reinpasst, nicht menschlich nicht passt, dann geht das ziemlich schnell und du bist da wieder aussortiert.
Wie ist die U-Sports Liga? Das ist so ein Begriff, den hat man jetzt nicht unbedingt gleich am Radar. Wie kann man das ungefähr einordnen?
Na, das drüben die Ligen, die können schon Eishockey spielen.
Das habe ich mir fast gedacht, ja. Aber kann man es irgendwie
vergleichen? Nein, U-Sport, wie gesagt, das Firm ist wahrscheinlich, wenn er performt und wenn er weiter so tut, ist wahrscheinlich sogar nach U-Sports die Chance, dass er in die AHL kommt. Also wenn er ist meistens der Stieg in die AHL, sage ich einmal. Und nein, schlussendlich kommt es darauf an, wie er performt, und da zeigt er gerade, dass er das ganz gut macht.
Ja, und auch mit Leon Sommer haben wir über dieses Thema in einer Videokonferenz gesprochen, und auch da wollen wir kurz hineinhören.
Wie kann man das kurz beschreiben, wenn du einem nichtsahnenden Hörer jetzt erklären müsstest, was du gerade machst und wo du bist? Wie würdest das du erklären?
Ja, also ich bin bei Vancouver ganz links oder ganz im
Westen.
Westen, ja. Im Westen, ganz links bei Vancouver in einer Vorstadt, die heißt Langley. Und da ist eine ziemlich kleine Uni, die heißt Trinity Western University eben. Und da gibt es ein paar Sportarten, die man machen kann. Und ich bin da im Eishockey-Bereich.
Womit kann man es vergleichen vielleicht in Europa?
Ja, es ist halt eine Uni-League. Das heißt, das sind alle zwischen so 20 und 25. Und nach 25 will halt jeder, wenn man richtig gut ist, weiterspielen. Und da ist der nächste Schritt halt gleich die AHL oder die ECHL, darf ich sogar auch sagen. Aber wenn man richtig gut ist, kann man in die AHL kommen.
Du bist richtig gut. Du warst im All-Star-Team. Du füllst reihenweise die Highlight-Reels. Ich habe da schon ein paar Videoszenen von dir gesehen, letzte Saison und auch diese Saison. Wie geht's da sportlich? Wie würdest du deine ersten beiden Saisonen einschätzen?
Ja, letztes Jahr war es das Rookie-Team. Das heißt, da ist ein Spieler, also ein Tormann, zwei Verteidiger und drei Stürmer, die alle das erste Jahr sind. Die kommen in das Team, also die Besten von denen. Das habe ich letztes Jahr zum Glück geschafft. Habe ich eine richtig gute Saison gehabt eigentlich und auch den ganzen Wechsel richtig gut mitgekriegt, also richtig gut gehandelt. Und jetzt im zweiten Jahr sind ein paar neue Spieler wieder dazugekommen, besonders jetzt zu Weihnachten. Das war ein bisschen tough, weil die eigentlich schon von Anfang an mitspielen hätten sollen. Aber dann, es sind zwei Ukrainer und auch Russen, und die haben dann mit dem Visa ein paar Probleme gehabt. Das heißt, sie haben jetzt zu Weihnachten die ersten Spieler gespielt. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Spieler gehabt, aber da mitkämpft trotzdem. Und wir haben jetzt dieses Jahr schon wieder die gleichen Punkte wie letztes Jahr insgesamt. Wir haben nur 4 Spiele über. Das heißt, wir schauen, dass wir da wieder einen Schritt machen nach vorn und so sozusagen immer wieder aufbauen, weil wir gerade aufgestiegen sind vor 3 Jahren. Mhm. Und da machen wir kleine Schritte gerade, aber jetzt kommt alles zusammen.
Du wirst wahrscheinlich die University drüben fertig machen in Übersee. Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass du danach wieder zurückkommst nach Europa? Oder ist eigentlich der Plan schon fix, dass du dann auch in die American Hockey League einsteigst?
Nein, ich habe nur ein Jahr über jetzt. Also ich mache die Uni ein bisschen schneller, damit ich dann wieder offen bin für was Neues. Aber dann ich habe halt alle Türen offen eigentlich und schaue dann, was die beste Option ist. Also ich sage zu nichts nein. Aber Linz ist halt trotzdem immer nur daheim. Das heißt, wenn da irgendwie was kurz ausschaut, dann habe ich da schon Priorität wahrscheinlich.
Okay. Das heißt, selbst gegenüber an American Hockey League Engagement? Nein.
Ja, wird schwierig, aber die Karriere beenden in Linz war auf jeden Fall der Traum, und dann schauen, was dazwischen da kommt.
Dann abschließend zum Gespräch, was ist in Linz vom Goalie-Training her anders als in anderen Stationen?
Also der größte Unterschied ist, dass man in Linz mit Banks immer eine halbe Stunde vorher vor alle Spieler aufs Eis gehen und manchmal das halbe Eis haben, zum einfach nur Goalie-Training und nur so im Motions durchgehen und einfach alles, jeden Winkel spielen und im Goalie-Training drüber reden und sozusagen langsam drüber reden und dann im Spiel schneller machen. Und das haben wir da halt fast gar nicht. Wir haben am Montag da immer Goalie-Training. Da können wir ein bisschen selber auch was machen. Und da mache ich sogar Übungen vom Banker manchmal. Das ist ganz cool. Aber das ist halt nur einmal in der Woche und in Linz ist wirklich jeden Tag. Da merkt man schon einen Unterschied.
Mhm. Ist Linz eine Goalie-Talenteschmiede?
Ja, ich finde schon.
Der Dritte im Bunde, ebenfalls 19 Jahre alt, ist durch den Ausfall von Thomas Hönekel. Wie geht's dir eigentlich?
Super, ja? Danke.
Wann spielst du wieder?
Bald.
Bald, okay, passt. Nationalteampause geht sie aus.
Wie bitte?
Nationalteampause geht sie aus.
Vor der Nationalteampause?
Na, noch dann.
Also ja, sicher.
Ja, so ist es zumindest ich kommuniziert.
Ich habe dir drüber klar, das
ja,
reicht.
Okay, passt. Ja, durch deinen Ausfall ist er zum Backup bei den Steinbach Black Wings in der Winter Day Eishockey League geworden. Er hat einen Einsatz, wie gesagt, zu Buche stehen in auswärts bei der 1-2 Niederlage in Szeges Fair war. Die Fangquote damals war in diesem Spiel 92,6. Nochmal, auswärts in Fair war. Jürgen, du arbeitest eigentlich tagtäglich mit ihm. Wie würdest du ihn beschreiben? Wie tut er sich?
Martin Reder ist
Baby Buffalo.
Nein, aber wenn man Martin jetzt so wie ich natürlich die ganzen Jahre jetzt kennt und der Thomas eher schon, was er für Entwicklung gemacht hat, ist wirklich unglaublich, weil er ist sehr, sehr groß. Er ist 2 Meter fast. Er braucht in der Entwicklung länger. Er war nicht der Getriebene und dieser Professionelle in jüngeren Alter, sage ich mal, wie der Oji. Der Oji war dann irgendwo in einem Tunnel drinnen schon sehr früh, was bei ihm jetzt gerade passiert. Und das ist voll schön zu sehen, weil der Martin war so, da haben wir manchmal nicht gewusst, wo geht er hin? Wo geht seine Reise wirklich hin? Und dieses Jahr war er sein Durchbruch, würde ich mal sagen, in Bezug auf Training und Stabilität reinzubringen in seinem Spiel und sein Training, weil das war noch sehr auf und ab. Da war manchmal, habe ich das Flackern gesehen und gesagt, okay, der hat das, aber dann ein Training später war es dann, okay, nein, und jetzt ist es sehr konstant und mit seiner Größe ist es natürlich normal, dass das alles ein bisschen länger dauert, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
Kann er irgendwann einmal Black Wings Tor heute werden?
Ist er schon.
Warte mal. Kann er 1A Torhüter werden?
Er könnte, drauf. Ja, er hat viele Voraussetzungen, aber es ist noch ein langer Weg.
Mhm. Wie hoch ist die Gefahr, dass er uns abhanden kommt im Sommer, weil er nach Schweden in die U20-Liga geht? Kann er nicht. Sorry, er ist 19, kann er nicht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er abhaut nach Schweden?
Nein, ich glaube, die Chance ist sehr groß, dass er uns erhalten bleibt.
Okay. Da sind schon Verträge unterschrieben.
Nein, das nicht, aber ich glaube, dass er da bleibt.
Okay. Ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. Tja, Martin Reder, was sagt er eigentlich selbst zu seinem ersten Bundesliga- oder Eisleague-Einsatz und zu dieser Thematik? Ist Linz eine Talenteschmiede?
Was hat dieses Goalie-Department in Linz auf sich, wenn du das beschreiben müsstest, was zeichnet das aus?
Ich finde einfach ein Riesenfokus einfach auf die Goalie gelegt, weil wir haben 3 Goalie-Trainer in der Organisation, egal mit wem du auf dem Eis bist, du hast immer einen Goalie-Trainer dabei, der auf dich schaut. Und das hilft einfach extrem viel. Mit dem Jürgen Benker als Head-Off vor dem Department hast du das System und die Idee und den Fokus. Und die ganze Ideologie dahinter ist einfach ein Traum.
Du hast von 3 Goalie-Trainer gesprochen. Der zweite ist der Gernot Wegerer und
genau. Der dritte ist der Thomas Schneider, der ist gerade in der Ausbildung und
okay.
war heute schon mit uns am Eis beim Pre-Game-Skip mit der ersten.
Aha, okay. Ja, super. Jetzt müssen wir natürlich über diesen 5. Jänner 2025 reden. Wann hast du davon erfahren, dass du die Partie gegen Fever oder in Fever kriegst? Und was war deine erste Reaktion drauf?
Also das erste Mal zum Gespräch ist gekommen nach dem Klagenfurt-Spiel, glaube ich, 2 Tage davor, wo der Rasmus zu mir gekommen ist und gesagt, wir müssen irgendwas verändern und er wird es mir abbringen, dass ich spielen kann. Und am nächsten Tag in der Früh vom Training ist der Phil schon zu mir hergekommen und hat gesagt, Reeds, du spielst. Und ja, dann wird man schon mal ein bisschen nervös, aber wenn man mal drüber nachdenkt, habe ich eigentlich nur gewinnen können in der Situation, wenn du gerne der Bönführer spielen darfst und voll gefreut und beim Spiel war eigentlich keine Nervosität mehr da.
Ja, aber du erzählst das jetzt relativ cool, aber wie, was geht da in dir vor? Weil ich meine, das ist doch schon ein Traum wahrscheinlich.
Ja, voll. Nein, also wirklich, wenn der zu dir herkommt und sagt, ja, du spürst das, dann ganz klar geht die Pumpen und beim Hinfahren bist du nervös und alles ist neu. Aber dann wirklich, dann bist du am Warm beim Eis und ja, du siehst, du kannst auch Scheiben fangen und ja, also wirklich, dabei. Aber ich habe mich so gefreut, weil da waren, glaube ich, 3-4 Fanbusse von uns mit.
Genau.
Und super Stimmung gewesen und Martin Rieder spricht gehört. Also, das war ich total begeistert und habe mich voll gefreut. Darum, da ist die Nervosität eigentlich ganz schnell weggegangen, weil einfach wirklich, ich, so gesagt, einen kleinen Traum ermöglicht habe für mich.
Warum ist es so gut gerannt? Fangquote 92,6, glaube ich, in diesem Anspiel. Das ist doch beim Tabellenführer auswärts, das ist doch mörderisch.
Voll. Naja, man muss auch sagen, es waren 2-3 Stangenschüsse gleich mal dabei. Aber ein bisschen Glück gehört dazu, würde ich sagen. Und ja, einfach in die Partie reingekämpft. Und es ist ziemlich gut ausgegangen für mich.
Ja. Wir wünschen dir, dass es weiter so geht. Was sind die unmittelbaren Ziele?
Also, dass ich in Linz mal auf den Backup-Posten komme und vielleicht noch höher, also auf den Starter.
Wir haben schon gesagt, wir gehen ein bisschen in die Tiefe. Einer derjenigen, die jetzt deiner Schützlinge, die jetzt im Ausland spielen, ist Lukas Heuberger.
Ja? Nur 5, 2 versandt.
Nur 1, 2.
Nein, brauche ich nicht, nur A-Scheiben, soweit brauche ich nicht.
20 Jahre alt, spielt für die George Mason University in der ACHA. What the fuck?
Ja.
Oh, was ist das für eine Liga?
Ja, es ist ein bisschen eine untere Liga, geht es mehr um das Studium selber. Aber ich glaube, ich weiß jetzt die Nummer nicht auswendig, aber er spielt seit 2 Jahren richtig gutes Hockey da drin.
Da sind, ich habe mir nämlich die Nummern angeschaut, da sind einmal 96, einmal 92, also Prozent Fangquote. Ja. Also das ist richtig gut. Weiter geht's. Ich auch nicht am Radar gehabt, Maximilian Schütt. Der spielt an der Langley Hockey Academy in Kanada. Mhm. Was gibt es über ihn zu sagen?
Ja, der Max, der hat ein Austauschjahr gemacht. Also der kommt jetzt im März wieder zurück und freue mich schon drauf, weil bin auch gespannt, wie er sich entwickelt hat. Aber wie gesagt, der kommt jetzt in ein paar Wochen zurück oder im März kommt er zurück. Aber der hat nur so ein Austauschjahr jetzt einmal gemacht drüben.
Okay. Da sind leider keine Statistiken zur Verfügung gestellt worden. Aber du hast im Vorgespräch schon gesagt, performt auch ganz gut. Dann haben wir noch 2 Ungarn, die unter deinen Fittichen waren und jetzt ganz gute Ergebnisse einspielen. Einerseits ist es Karoli Tod. Balasch, glaube ich, hast du
gesagt. Balasch, ja.
Balasch. 2. Name oder Spitzname?
Spitzname, ja.
Balasch. Der 25-Jährige spielt in der 1. Liga, das ist die höchste ungarische Spielklasse und hat ebenfalls jenseits der 90% Marke Fangquoten, ist 25 Jahre, habe ich ja schon gesagt, genau, war auch bei den Steelwings.
Mhm. Ja, der war eigentlich einer meiner ersten ausländischen Torleute, der war da und ja, der hat ein bisschen einen steinigen Weg gehabt, sage ich mal. Aber jetzt die letzten 2 Jahre, vor allem dieses Jahr, hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr in einer, sagen wir mal, eher unteren Mannschaft in der Liga. Aber er hat sich jetzt als Nummer 1 entwickelt in Ungarn und performt sehr gut, ja.
23 Jahre alt ist der von Thomas Hönigl angesprochene Benny Halasch. Der war schon im ungarischen Nationalteam im Einsatz und spielt in der NCAA. Ebenfalls jenseits der 90%. Das hast du denen mitgegeben, offensichtlich. Wir sind bei 6 in 9 Jahren. Das ist 6 Talente, die man ins Ausland gebracht hat in 9 Jahren. Keine österreichische, oder gibt es irgendeine Franchise, die 6 Talente ausgebracht hat?
Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber natürlich Salzburg hat auch viele Torleute, sie haben ein bisschen eine andere Philosophie, weil sie die Deutschen und aber Damian Klara war in Salzburg für, glaube ich, ein Jahr oder zwei und der ist dann gedraftet worden, also und Bugel und Wolf, also Salzburg hat auch viele Torleute auch im Ausland wo spielen, ja.
Mhm. Der Nachwuchs rückt aber schon nach. In der U20 ist der Dominik Burkhardt, der auch parallel in der ÖIL schon im Einsatz ist. Ist er der Nächste?
Ja, es gibt ein paar bei uns im Verein, wo jetzt schon nachschupfen. Ja, gibt es 2, 3 jetzt U20-Torleute, U18-Torleute. Ja, da kommen schon noch ein paar nach.
Wie entspannt bist du in der Zukunft, für die Zukunft der Black Wings?
Es ist so schwer als Dortmund-Trainer jetzt. Wir versuchen jeden Tag und wie gesagt, da möchte ich auch noch Danke sagen, dass er. Ich habe natürlich viel Glück auch gehabt in meiner kurzen Coaches-Karriere jetzt mit Leuten, wo wir vertraut haben, was ich mache. Jedes Jahr Torleute da, wo, so wie mit dem Thomas oder mit dem Raz, wo gestandene Torleute sind, die kommen da her und nehmen das an, wie meine Vision ist, wie ein Tormann spielen sollte. Und das ist natürlich, das hilft extrem, dass ich, wenn ich jetzt einen 9-Jährigen ins Tor stelle und dem sage, wie ich glaube, dass er zum Spielen hat, und er geht zum Spiel von uns am Abend und schaut zu und da steht der Ras drinnen und der spielt genauso wie ich ihm das erkläre und das hilft natürlich extrem, dass ich Torleute habe, wo da mitziehen und da muss ich nur Danke sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass die mit 30, 32 daherkommen und dann sagen, aha, du willst, dass ich so spiele auf einmal. Und dass die da mitziehen und das ist Gold wert für natürlich die ganze Organisation. Mhm.
Wir haben das Rohmaterial quasi, das man aus der Jugend herausbringt, das Spielermaterial. Es gilt, Lösungen zu finden, wie man diese jungen Goalies, Torleute, in die Mannschaften einbauen kann und aus ihnen Einsatztorhüter in der Liga zu machen. Thomas, du hast ein Modell im Vorgespräch erwähnt aus der DEL2. Wie funktioniert das dort?
Ja, es sind Förderlizenzen. DEL-Mannschaften verpflichten sie an einen Nachwuchsspieler und der darf dann DEL3, DEL2 und alles durchlaufen und die sind verpflichtet, diese unteren Ligenmannschaften mit einer gewissen Anzahl dieser Förderlizenzspieler anzutreten bei jedem Spiel. Das heißt, es ist von der Liga-Reglementierung vorgegeben, dass sie spielen müssen.
Okay, das wäre nämlich eines der Modelle, wie man sowas gestalten kann, eine Förderung der Torhüter.
Schwierig, weil es der Jürgen vorher angesprochen hat, wo wüssten bei uns die Spieler dann förderlizenzieren? In 3 Alps-Mannschaften oder in 6 ÖEL-Mannschaften ist halt extrem schwer.
Natürlich.
Wenn du 40 Spieler ausbilden willst pro Jahr, ist es super, aber dann musst halt hoffen, dass 3 überbleiben hinten raus. Ja.
Dann gäbe es noch andere Möglichkeiten. Man kann, und das ist leider Gottes auch eine Variante der Verbote, sage ich jetzt einmal, oder eine Variante, sollen Import-Goalies als 2 Ausländer gelten? Die Idee ist schon mal aufgegriffen worden. Dass man zum Beispiel statt einem, wenn man einen ausländischen Torhüter im Einsatz hat, dass man einen ausländischen Spieler, einen Importspieler, Feldspieler weniger einsetzen kann. Wäre das eine Variante?
Es ist schwierig zu sagen, weil du musst ja dann den Spiel auch wieder nachbesetzen können. Dann hast du hast da zwar den Platz, aber wenn du dir dann entscheidest, du musst mit einem ausländischen Torhüter gehen, weil es gibt jetzt im Moment österreichische Torhüter, aber am Markt, dass du einen, der starten kann und einen, der ein solider Nummer 2, 1A, 1B nur immer darstellen kann, so gängen sie uns dann schon langsam mehr aus, wenn man die Exporte wegzählt, die was hoffentlich spät oder gar nie zurückkommen.
Am sinnvollsten erscheint eine ähnliche Variante, wie es sie schon im Fußball gibt, und zwar für generell für Feldspieler und Torleute. Da gibt es einen Fördertopf mit Geld für den Verein oder die Vereine, die meisten österreichischen Spieler und ich glaube, das sind dann U24-Spieler, einsetzen. Wäre so eine Variante probates Mittel?
Wiederum schwierig zu sagen, aber irgendwas muss gemacht werden, meiner Meinung nach. Weil es wird, wenn man gleich viele Ausländer hat und gleich viele Österreicher nachbringt, es kann sich nichts verschieben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht wirklich vertieft in das, was wir machen können. Ich konzentriere mich auf das, dass ich so gut wie möglich Arbeit mache, dass ich so viel wie möglich Torleute auf den Markt bringe. Und das Einzige, wo ich glaube, wo wir besser werden können insgesamt, ich glaube, das ist ein bisschen eine Mentalität in Österreich, Vertrauen. Ich glaube, dass wir Vertrauen in unsere Österreicher haben müssen oder mehr Vertrauen in unsere Österreicher haben müssen. Und ich glaube, über den Weg werden wir dann Torleute sehen, weil wir wollen ja schlussendlich, wie jeder, was da drin sitzt, irgendwo jemanden haben zum Angreifen. Und wenn auf einmal ein 19-Jähriger im Tor steht und der macht vielleicht 3, 4 gute Spiele, auf einmal haben wir vielleicht einen neigen Helden ein bisschen. Und ich hoffe halt, dass ich das da kreieren kann, dass wir in Zukunft, ja, dass wir viele Torleute haben. Und einer von denen dann einmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann auf einmal durchstartet, das ist meine Vision von Österreich, dass wir so an Österreich ins Tor kriegen.
Dann machen wir es anders, was können wir machen, sondern was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir voll viele Tormann-Trainer haben, wo sehr gut ausgebildet sind, dass wir eben, wie gesagt, versuchen, so viel wie möglich Torleute zu entwickeln. Und schlussendlich, glaube ich, in meinem Umfeld, jetzt in Linz, muss ich sagen, bin ich in einem Umfeld, wo das zulassen, dass wir jung denken, dass wir an Martin Reder die Chance kriegen, in Alba zu spielen. Und er macht da gute Arbeit und er ist jeden Tag bei uns am Eis. Und dass wir da weiterhin das Vertrauen geben und über diesen Weg auch dann irgendwann einmal vielleicht wieder ein österreichisches Tormann-Duo in Linz haben.
Was wünscht man sich als österreichischer Torhüter?
More power to the people. Lass sie spielen.
So einfach ist es.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Danke an euch beiden. Das war dieser Gesprächsteil. Danke natürlich auch an Martin Pfanner für diese Gelegenheit, hier teilnehmen zu dürfen. Danke für deine 200 Folgen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Thanks, Martin.
Weiter MG. So. Weiter so. Es war mir eine Riesenehre. Danke, danke, danke. Auch an unseren Partner Liebes, der geht hiermit noch ein herzliches Dankeschön. Sie finden unseren Podcast auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.